dann und denken, Moment mal, über diesen Text hat unser Pastor doch schon letztes Jahr gepredigt. Und das ist richtig. Tatsache ist, dass ich nicht nur im letzten Jahr über diesen Text gepredigt habe, sondern auch schon im vorletzten Jahr über diesen Text gepredigt habe. Also ich predige jetzt 3 Jahre hintereinander zu Weihnachten über den Lobgesang der Maria. Warum ist das so? Weil ich zu Weihnachten immer wieder beginne, mich mit diesem Lobgesang oder mit dem sogenannten Magnifikat, so wie es in mancher vielleicht kennt, beginne zu beschäftigen zu Weihnachten. Das ist so meine Art und Weise, wie ich mich so in Weihnachten hineinarbeite. Ja, also ich gehe nicht zum Weihnachtsmarkt und trinke einen Glühwein oder fahre Karussell oder mache irgendwas anderes, sondern die Art und Weise, wie ich so mich in Weihnachten hineinarbeite, ist, dass ich mich mit dem Magnifikat, also mit dem Lobgesang der Maria auseinandersetze. Und wisst ihr was, das hat einen bestimmten Grund. Weil die Maria hier in diesem Lobgesang über Gott und das, was Gott an ihrem Leben tut, sehr viel gute, gesunde Theologie weitergibt. Ihr müsst euch bewusst machen, dass die Maria ein Teenager gewesen ist, vielleicht so 16, 17, vielleicht sogar nur 15 Jahre. Und obwohl die Maria so jung ist, hat sie so viel Gutes von Gott verstanden. Obwohl die Maria eigentlich ein Teenager ist, weiß sie, wer Gott ist, was Gott tut, wie seine Art ist und wie sein Wesen ist. Und das finde ich unglaublich faszinierend und ich finde das für mich total bereichernd, das zu Weihnachten zu tun. Deswegen heißt das Thema meiner Predigt heute Morgen auch, das Wesen Gottes bewundern. Das Wesen Gottes bewundern. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber oft ist es ja so, wenn man eine Person kennenlernt, dann können 2 Dinge passieren. Dass du einerseits von der Person abgestoßen wirst und denkst, also diesen Charakter und diese Person, die möchte ich eigentlich nicht mehr näher in mein Leben hineinlassen, oder? Also dass du denkst, Mensch, das ist so eine schwierige Persönlichkeit, das ist so eine anstrengende Persönlichkeit, da halte ich lieber Abstand von. Oder aber es kann passieren, dass du eine Person kennenlernst und sagst, boah, das ist eine so wunderbare Person, das ist ein so wunderbares Wesen. Das tut mir so gut, wenn ich mit dieser Person Gemeinschaft habe. Ich möchte noch viel mehr Zeit mit dieser Person verbringen. Ich möchte noch viel mehr Gemeinschaft mit diesem Menschen haben. Und ich möchte dir heute Morgen Folgendes sagen. So ist es bei Gott. Wenn wir beginnen, über Gottes Wesen nachzudenken, wenn wir beginnen, über Gottes Art nachzudenken, dann wundern wir uns nicht nur, sondern dann führt uns das in einen Hunger und in eine Sehnsucht hinein, Gott noch mehr kennenzulernen. Und versucht mir mal zu folgen, darum geht es bei Weihnachten. Bei Weihnachten geht es nicht darum oder primär darum, dass wir ein nettes Familienfest feiern. Bei Weihnachten geht es nicht primär darum, dass wir zum Weihnachtsmarkt gehen und die hübschen Stände bewundern. Bei Weihnachten geht es nicht primär darum, dass wir uns in eine romantische Stimmung hineinmanövrieren, sondern bei Weihnachten geht es eigentlich darum, dass wir verstehen, wie Gott ist und was Gott für uns getan hat, dass er Jesus Christus in diese Welt gesandt hat. So mein Ziel mit dieser Predigt heute Morgen ist, dass du das Wesen Gottes lernst, mehr und mehr zu bewundern. Und das tun wir, indem wir Gott mehr und mehr und tiefer kennenlernen. Sage nicht, selbst wenn du 15, meinetwegen 50 Jahren mit Jesus oder mit Gott unterwegs bist, dass du Gott schon vollkommen kennen würdest. Das geht nicht. Das ist nicht möglich. Gott ist so viel größer, als dass ein Menschenleben ausreichen würde, Gottes Wesen und seine Art vollkommen verstehen zu können. Es ist also eine Reise, auf die wir uns begeben. Es ist ein Weg, auf den wir uns bewegen, Gott immer mehr und Gott immer tiefer kennenzulernen und uns zu wundern und das Wesen Gottes zu bewundern. Nun, ich meine, dass die Maria uns 4 Dinge oder eigentlich genauer gesagt 3 Dinge über das Wesen Gottes sagt und ein 4. Punkt ist eine Reaktion aufgrund dessen, dass die Amira, es kann vorkommen, dass ich vielleicht, wenn ich Maria meine, Amira sage. Ich weiß auch nicht, woher das kommt, aber es ist eine Reaktion, die Maria uns auf den Weg gibt, nachdem sie sozusagen über Gottes Wesen reflektiert hat. Schauen wir uns den 1. Punkt einmal an. Gott wird aktiv. Oder Gott handelt. Lukas 1, Vers 48, der zweite Teil von 48. Siehe, von nun an preisen mich selig alle Geschlechter. Denn Gott hat Großes an mir getan, so fährt die Maria dann weiter fort. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber als ich immer wieder über diesen Text nachgedacht habe und immer wieder über diese Aussage oder diese Teilaussage nachgedacht habe, da habe ich bei mir gedacht, Mensch, das ist ganz schön arrogant von der Maria, oder nicht? Also von nun an, von jetzt an, werden mich alle Geschlechter, also solange es diese Erde gibt, mich selig preisen. Von nun an preisen mich selig alle Geschlechter. Von nun an werden also alle nachfolgenden Generationen, die nahen und die fernen, bis heute, so sagt es die Maria, sie werden mich selig preisen. Das war für mich im ersten Moment ein wenig überraschend, wo ich denke, was für eine Arroganz, oder nicht? Nun, im Grunde genommen habt sie recht, oder nicht? Denn kennst du die Mutter von Mose? Kennst du die Mutter von Josua, von Jesaja, also nicht unseren Jesaja, ne, sondern den Jesaja aus der Bibel, die Mutter von Jeremia? Kennst du die Mutter von Petrus, von Johannes, von Markus? Kennst du die Mutter von Paulus? Wir kennen vielleicht noch die geübten Bibelleser einigermaßen noch, die Mutter von Johannes den Täufer. Ihr müsst es jetzt nicht sagen, kannst jetzt überlegen, ob du ein geübter Bibelleser bist. Also das sollte man schon irgendwie ungefähr wissen. Aber die Maria, die kennen wir als Mutter Gottes, oder nicht? Mindestens durch die katholische Kirche. Und das ist vielleicht auch der Grund, warum wir als protestantische Freikirchler ein Problem haben mit der Maria. Weil es ganz ohne Frage innerhalb der katholischen Spiritualität eine Strömung gibt, die problematisch ist, die also die Maria fast in einen Halbgottstatus hineinhebt. Und das ist nicht gesund und das ist nicht gut. Obwohl die Maria eine ganz entscheidende heilsgeschichtliche Rolle spielt. Und das dürfen wir nicht außer Acht lassen und wir müssen uns vielleicht neu darüber besinnen, welche bedeutende Rolle die Maria eigentlich hat. Von nun an werden mich selig preisen alle Generationen. Und wenn hier von allen Generationen die Rede ist, dann ist auch schlicht und ergreifend von allen Generationen die Rede. Also wenn alle Generationen gemeint ist, dann meint das auch alle Generationen. Aber versucht mal, den tieferen Gedanken dahinter zu verstehen. Der Maria geht es nicht darum, sich groß zu machen, sich zu verherrlichen. Der Maria geht es nicht darum, sich hier in den Mittelpunkt zu stellen, sondern der Maria geht es darum, deutlich zu machen, Gott hat an mir gehandelt. Und nicht nur irgendwie, sondern ich habe die Ehre, ich habe das Vorrecht, ich habe die Aufgabe und später dann auch die Herausforderung, die damit einhergeht, einen ganz wichtigen Teil im Heilsplan Gottes zu spielen. Warum? Weil Gott beginnt zu handeln. Gott wird aktiv und zwar ganz konkret durch Jesus Christus. Es ist meine tiefe und feste Überzeugung, dass wir einen Gott haben, der ständig um uns herum am Arbeiten ist. Das ist das Wesen Gottes. Unser Gott ist nicht ein schlafender Gott. Unser Gott ist nicht ein Gott, der die Menschen sich selbst überlässt oder der das Weltall sich selbst überlässt, so wie das die sogenannten Deisten glauben und meinen. Also Gott hat einmal die Welt geschaffen und hat alle Naturgesetze in Gang gebracht und dann hat er sozusagen die Welt sich selbst überlassen, mehr oder weniger zumindest. Nein, ich bin davon überzeugt, dass unser Gott ein aktiver, ein handelnder Gott ist. Und wir sind herausgefordert, das Handeln Gottes in dieser Welt und in unserem Leben zu erkennen. Gerade jetzt, wo du hier sitzt, gerade jetzt, in welchen Lebensumständen du auch sein magst, ich sage dir eins, Gott handelt in deinem Leben. Gott ist aktiv gerade jetzt in deinem Leben am Arbeiten. Die entscheidende Frage ist, erkennst du das Handeln Gottes? Und die Maria hat das Handeln Gottes in ihrem Leben erkannt. Und zwar ein ganz besonderes Handeln, nämlich, dass sie auserwählt worden ist, Jesus Christus, den Retter der Welt, ja als Mutter auf diese Welt zu bringen. Und weißt du, selbst wenn du sagst, ah, ich merke Gottes Handeln in meinem Leben nicht. Ich sehe das Handeln Gottes in meinem Leben nicht. Mindestens an einem Punkt möchte ich dir heute Morgen sagen, kannst du sehen, dass Gott in deinem Leben gehandelt hat. Und das ist, dass er Jesus Christus hier auf diese Erde gesandt hat. Das ist mindestens der Punkt oder der wichtigste, der entscheidende Punkt in deinem Leben. Jesus Christus ist gekommen, um den Vater zu offenbaren. Jesus Christus ist gekommen, um die Liebe Gottes zu offenbaren. Jesus Christus ist hier auf diese Erde gekommen, damit du nicht dem sicheren Tod überliefert bist, sondern dass er dir ewiges Leben schenken möchte. Kann ich ein kräftiges Amen darauf hören? Das ist das Handeln Gottes, auf das wir uns stützen können, auf das wir uns verlassen können. Jesus ist gekommen, weil Gott aktiv geworden ist. Er hat die Not von uns gesehen und er kam zu uns Menschen. Die entscheidende Frage lautet deshalb heute Morgen, wie stehst du zu Jesus Christus? So wie du hier heute sitzt oder stehst, wie sitzt oder wie stehst du zu Jesus Christus? Ist Jesus Christus dein Retter, von dem die Maria gesungen hat oder gesprochen hat? Meine Seele erhebt den Herrn, meinen Retter. Ist Jesus der Retter deines Lebens? Oh, ich werde nicht müde, immer und immer wieder dich zu fragen und dich zu kitzeln, dich herauszufordern und nicht zu fragen, diese ehrliche Frage zu stellen. Ist Jesus der Retter deines Lebens? Ist Jesus derjenige, der dir ewiges Leben geschenkt hat? Und wenn das nicht der Fall sein sollte, dann möchte ich dir heute Morgen sagen, Gott ist aktiv geworden, er hat Jesus Christus auf diese Erde gesandt, um dich zu retten, um dich zu befreien von deiner Schuld, von deiner Sünde, von deiner Scham, von deinem schlechten Gewissen, von den Dingen, die dich innerlich anklagen, von den Dingen, die dir nachts den Schlaf rauben. Dazu ist Jesus Christus gekommen, um dich daraus zu retten, um dich daraus zu befreien. Gott wird aktiv durch Jesus Christus und die entscheidende Frage heute Morgen lautet für dich, ist das Jesus Christus für dich geworden? Und wenn nicht, wir werden am Ende des Gottesdienstes, am Ende der Predigt, möchte ich dir die Möglichkeit geben, Jesus Christus in dein Leben aufzunehmen. Jesus Christus einzuladen, dass er dein Leben ganz erfüllt, dass Jesus dein Retter wird, dass Jesus dein Erlöser wird. Weißt du, dass Jesus deine Scham nimmt, dein schlechtes Gewissen, deine Schuld, den ganzen Schrott, der in deinem Leben passiert ist, dass er kommt und dass er den wegnimmt. Dazu feiern wir Weihnachten. Gott wird aktiv durch Jesus Christus. Amen. Einen zweiten Punkt. Gott macht das Schwache stark. Gott macht das Schwache stark. Lukas 1, Vers 48 und dann, ich glaube, das ist sogar der zweite Teil von 48. Denn er hat hingeblickt auf die Niedrigkeit seiner Magd. Gott hat die Niedrigkeit der Maria gesehen. Wisst ihr, es gibt so viele starke Unternehmen, so viele Regierungen, so viele mächtige, reiche und einflussreiche Menschen hier auf dieser Erde. Das ist heute so und weißt du was, das war vor 2000 Jahren so. Das war schon vor 4000 Jahren so und das wird in Zukunft auch immer so bleiben. Es gibt auf dieser Welt Macht, es gibt auf dieser Welt Einfluss, es gibt auf dieser Welt Reiche, es gibt auf dieser Welt Menschen, die können viel bewegen. Das war damals so und das ist auch heute so. Daran wird sich nichts ändern. Das Interessante, was Gott tut, ist, dass er oft nicht mit den Mächtigen, mit den Reichen und mit den Einflussreichen handelt, sondern dass er sich Menschen raussucht, die ganz normal sind. So Menschen, wie du einer bist oder wie du einer bist oder wie du einer bist oder wie wir alle gemeinsam hier sind. Weißt du, Gott ist ein Gott, der nicht das Starke sucht, der nicht das Schwache sucht, sondern Gott sucht das Einfache. Gott sucht das Schwache, um es stark zu machen. Amen. Warum ist das eigentlich so? Die Frage könnte man sich ja stellen, weil wir Menschen, wenn wir etwas bewegen wollen, wenn wir etwas machen wollen, dann suchen wir uns ja das Starke, dann suchen wir uns ja das Einflussreiche, oder nicht? Also schau mal in die Politik hinein, schau mal in die Wirtschaft hinein, da versucht man Kräfte zu bündeln, da versucht man stark aufzutreten. Wenn du politisch etwas bewegen möchtest, dann schaffst du das nicht mit 5 Manneken, sondern du musst aus den 5 Manneken, musst du 500 5.000, 50.000, 500.000, ja bestenfalls 5 Millionen oder 15 Millionen organisieren, dann kannst du etwas bewegen. Das ist die Art und Weise, wie Gott handelt, wie die Menschen handeln, aber nicht Gott. Weißt du, warum das so ist? Weil Macht, Geld und Einfluss an sich erstmal nichts Schlimmes ist. Weißt du das? Wir denken immer, Geld, Macht, Einfluss, Nein, das an sich ist erstmal neutral. Das ist nichts Schlimmes. Wir dürfen uns freuen über Menschen, die Geld haben. Wir dürfen uns freuen über Menschen, die Macht haben. Wir dürfen uns freuen über Menschen, die Einfluss haben. Das an sich ist erstmal nicht das Problem. Das Problem an der ganzen Sache ist, dass Geld, Macht, Einfluss und so weiter oft etwas mit dem Herzen der Menschen macht. Denn was passiert mit den Menschen, die Geld, Macht, Einfluss und so weiter haben? Sie werden stolz und sie werden überheblich. Wenn du einmal das Alte Testament und dann auch das Neue Testament, aber ganz besonders das Alte Testament dahingehend mal durchgehst und dich fragst, wo Gott Menschen berufen hat, wo er sie mächtig gemacht hat und was diese Macht und was dieser Einfluss mit den Menschen gemacht hat, dann wirst du sehr schnell merken, dass Menschen, die Macht und die Einfluss haben, oft sehr schnell hochmütig oder arrogant wurden. Und die Bibel sagt uns was? Gott widersteht dem Hochmütigen und dem Demütigen, dem schenkt er Gnade. Weißt du, das ist ganz wichtig, dass wir das verstehen. Geld, Macht, Einfluss und so weiter. Das an sich ist nicht das Problem. Das Problem ist das menschliche Herz, das hochmütig und das stolz wird. Und dann wird Gott dem Hochmütigen widerstehen. Weil was denkt der Hochmütige, der Stolze? Ich bin ein ganz schön cooler Typ. Ich weiß, wie es geht. Ich weiß, wie es funktioniert. Schaut euch mal die ganzen Unternehmen an, so die richtig einflussreich sind, die richtig Milliarden an Gewinn scheffeln. Das sind oft sehr arrogante Unternehmen. Die Geschäftsführer, die meinen, die können tun und lassen, was sie wollen. Schaut euch mal die Schlagzeilen an. Beinahe wöchentlich hören wir von irgendeinem anderen Skandal in irgendeinem großen Unternehmen, was da alles irgendwie läuft. Was ist der Grund dafür? Stolz, dass Leute denken, sie könnten das tun. Sie hätten das Recht, Geld zu unterschlagen. Sie hätten das Recht, sich nicht an die Gesetze zu halten, die in dem entsprechenden Land gelten. Sie hätten das Recht, nicht nach Gott zu fragen, sondern ihre eigene Agenda durchzudrücken. Und deswegen widersteht Gott dem Hochmütigen und er macht was? Er sucht sich das Schwache aus. Schau mal in die Bibel hinein und frag dich mal, wo Gott Menschen beruft hat, die besonders stark waren oder Menschen beruft hat, die besonders schwach waren. Mose war im Grunde genommen auf der Flucht und hat irgendwo in der Wüste gelebt, obwohl ihm eigentlich eine blühende Karriere vorausgesagt wurde in Ägypten. David wurde von Gott vom Feld wegberufen und wurde zu einer der einflussreichsten Könige und bekannte Könige schlechthin. Wir reden von König David nicht nur in der Gemeinde, sondern auch in der säkularen Welt. Der ganze Staat Israel schafft eine bedeutende Identität aus dem König Davids heraus, dass man selbst in der Flagge, in der Nationalflagge Israel sieht, also König David. Viele Propheten in dem Alten Testament waren einfache Bauern. Der Amos zum Beispiel, ein Prophet, den Gott berufen hat an den königlichen Hof, der sagt, ich bin ein einfacher Bauer. Ich habe eigentlich keine Ahnung, aber Gott hat mich berufen, Folgendes dir mitzuteilen, o König. Also Gott beruft das Schwache, warum? Weil das Schwache weiß, dass es abhängig ist von Gott. Und ich möchte dir heute Morgen sagen, dass egal wie schwach du dich fühlst, Gott ist stärker. Amen. Du schaust auf dein Leben und sagst, wer bin ich schon? Ich bin froh, wenn ich meinen Alltag gebacken bekomme. Wisst ihr, ich denke manchmal, boah, ich bin froh, wenn der Tag rum ist, wenn ich das einigermaßen irgendwie geschaffen habe, die ganzen Termine und das ganze Koordinieren und die ganzen Dinge, die zu tun sind. Und wir merken doch alle irgendwie, wie wir mit unseren emotionalen, mit unseren körperlichen und mit unseren geistlichen Kräften immer wieder an Grenzen kommen, oder nicht? Also ich weiß nicht, wenn das bei dir anders ist. Bitte komm zu mir und erzähl mir, wie du das machst. Aber wenn ich auf mein Leben blicke, ich bin froh, wenn die Kinder irgendwie halbwegs pünktlich in die Schule gekommen sind und wenn ich dann meine Zeit habe, um Dinge zu erledigen, und wenn die Kinder dann kommen, dann ist wieder Rambazamba. Nicht, dass ich Kinder nicht mögen würde und unsere Familie nicht lieben würde. Ich liebe es, mit unseren Kindern zusammen zu sein. Aber sind wir mal ganz ehrlich, manchmal denken wir, ich will einfach nur noch schlafen. Amen. Komm, Amen. 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 Ich will einfach nur diese Woche überstehen. Ich will einfach nur diesen Tag überstehen. Ich will einfach hier nur durchkommen. Ich will einfach nur bis zum nächsten Urlaub erschaffen. Come on, Amen. Wir sind doch schwach. Wir brauchen die Hilfe Gottes in unserem Leben. Und weißt du was? Die wunderbare Nachricht des Wesens Gottes ist, dass er genau unsere Schwachheit sieht. Wir müssen uns nicht unserer Schwachheit rühmen, ja? Wir müssen das nicht glorifizieren. Ach, wie arm und wie schwach und alles. Das müssen wir nicht glorifizieren. Davon rede ich nicht. Aber wir dürfen wissen, dass wir uns zu Gott nähern können in unserer Gebrochenheit. Mit unseren Verletzungen, mit unserer Angst, mit unserer Not und mit unseren Sorgen. Da dürfen wir zu Gott kommen und wir dürfen wissen, er macht das Schwache stark. Amen. Ein dritter Punkt. Gottes Herz ist voller Barmherzigkeit. Gottes Herz ist voller Barmherzigkeit. Also nochmal, wo befinden wir uns? Das Thema meiner Predigt lautet, das Wesen Gottes bewundern. Also wir sind erstaunt darüber, dass Gott nicht das Schwache beruft. Wir sind erstaunt darüber, dass Gott aktiv wird, dass Gott handelt. Und wir sind erstaunt, wir bewundern, was die Barmherzigkeit Gottes. Lukas 1, Vers 50. Und seine Barmherzigkeit ist von Geschlecht zu Geschlecht. Und seine Barmherzigkeit ist von Geschlecht zu Geschlecht. Es gibt in dieser Welt viele Motivationsmöglichkeiten, ganz viele. Geld zum Beispiel ist ein Motivationsfaktor, der für viele Menschen bestimmend ist. Also möglichst viel Geld zu machen und das ganz einfach, ohne viel arbeiten zu müssen. Oder der Wunsch nach Einfluss, der Wunsch nach Macht, der Wunsch, etwas bewegen zu wollen. Oder aber der Wunsch, es der nächsten Generation besser machen zu wollen. Kennt ihr diesen Spruch, meine Kinder sollen es mal besser haben als ich? Komm, hast du auch schon mal gedacht oder gesagt, so meinen Kindern soll es mal besser gehen. Das ist eine Motivation, etwas zu tun. Ja, dich motiviert die Vision, dass es deine Kinder vielleicht mal besser haben könnten als du. Das ist eine Form der Motivation. Ich lese gerade ein Buch eines Pastors aus New York, eines sehr bekannten Pastors aus New York, der über falsche Götter schreibt, die wir haben. Und es ist ganz interessant, wie er das so entfaltet, was für unterschiedliche Formen und unterschiedliche Götter es geben kann und wie diese Götter uns eigentlich in eine Abhängigkeit bringen. Und wir merken, dass je mehr wir bekommen, wir unzufriedener werden. Das heißt, wenn wir sagen, wir wollen möglichst viel Geld bekommen als Motivation und wir haben das Geld und wir merken, hey, wir sind eigentlich nicht zufrieden, wir könnten noch ein bisschen mehr haben. Ja? Wir merken, wir wollen Macht, wir wollen Einfluss, wir wollen etwas bewegen und wir haben diese Macht, wir haben diesen Einfluss und wir bewegen etwas, wir merken, ich möchte noch viel mehr bewegen. Ja? Also wir begeben uns in die Abhängigkeit von Göttern, die einen Einfluss auf uns haben und wir merken, wir sind nicht wirklich befriedet. Wir kommen nicht wirklich zur Ruhe. Die spannende Frage ist, was ist eigentlich Gottes Motivation? Was ist eigentlich die Motivation Gottes, dass er handelt? Ist es Macht? Naja, bei einem allmächtigen Gott kannst du nicht noch mehr Macht haben. Ist es Einfluss? Also die Bibel sagt, dass Gott das Herz des Königs lenkt wie Wasserbäche. Also was Gott machen will, das tut er. Also was ist eigentlich die innerste, tiefste Motivation, dass Gott handelt. Und das entfaltet uns hier die Maria. Und deswegen dürfen wir das Wesen Gottes bewundern. Barmherzigkeit. Barmherzigkeit ist eine der tiefsten Motivationen, warum der lebendige Gott Jesus Christus hier auf diese Erde gesandt hat. Denn er sah unsere Verlorenheit. Er sah, dass es mit uns nicht gut geht. Er sah, dass wir ein großes Problem haben und das nennt die Bibel Sünde. Weißt du, Barmherzigkeit ist, dass jemand ergriffen ist von der Not eines anderen. Das ist Barmherzigkeit. Wenn du im Fernsehen irgendwelche Bilder siehst von Kindern, denen es nicht gut geht, die in irgendwelchen Fabriken arbeiten oder in irgendwelchen Minen arbeiten müssen für unseren Wohlstand und du bist getroffen davon und du möchtest handeln, also nicht so ein kurzfristiges, so, ach ja, die armen Kinder und dann schaltest du weiter und guckst dir den nächsten Krimi an. Das meine ich nicht, sondern ein tiefes Betroffensein mit dem Wunsch, dagegen etwas zu tun, etwas zu ändern und dann auch letztendlich aktiv zu werden. Das ist Barmherzigkeit, etwas, was dein Herz berührt. Und laut der Bibel ist das Herz die Schaltzentrale des Menschen. Das Herz steuert den Menschen. Wir meinen ja in unserer Welt, dass unser Verstand und unser Kopf uns steuert, aber dem ist nicht so. Unser Verstand ist nicht unwichtig. Unser Verstand ist wichtig. Gott hat uns unseren Verstand gegeben. Und ich hoffe, dass du deinen Verstand regelmäßig einsetzt. Und manchmal habe ich den Wunsch und die Hoffnung, dass wir noch viel mehr unseren Verstand einsetzen. Ja? Aber was uns im Innersten treibt, das ist unser Herz. Und wenn die Bibel sagt, dass Gott aus Barmherzigkeit heraus handelt, dann versucht mir mal zu folgen, dann ist das, was Gott tut, nicht ein kühles Kalkulieren von dem, was jetzt irgendwie zu tun wäre, sondern dann handelt er aus Liebe. Dann handelt er aus Liebe, nicht vom Verstand her, nicht vom Intellekt her, sondern aus Liebe handelt er zu uns und er wendet sich uns barmherzig zu. Weißt du, Gott blickt auf dein Leben und auf mein Leben voller Barmherzigkeit, voller Liebe. Das ist die Motivation Gottes, warum Gott etwas in deinem Leben tut. Das ist der Grund, warum Jesus hier auf dieser Erde Wunder getan hat. Aus Barmherzigkeit, weil er die Not der Menschen sah. Deswegen ist Jesus am Kreuz für dich und für mich gestorben. Aus Barmherzigkeit, weil er deine und meine Not sah. Deswegen segnet dich Gott bis heute immer und immer wieder, weil er deine Not sieht und aus Barmherzigkeit sich dir gnädig zuwendet. Das ist Gottes Wesen, das ist Gottes Art, die wir bestaunen können, über die wir uns wundern können, die wir anbeten können. Das ist der Gott, den wir mehr und mehr und immer tiefer kennenlernen dürfen. Der Gott, der sich uns barmherzig zuwendet, der sich nicht abwendet, dem es nicht egal ist, wie es um uns steht, sondern der zu uns kommt und uns Gutes tut. Das ist Gottes Wesen, das ist Gottes Art. Kann ich dein Amen zuhören? Und dann stellt sich ja die Frage, wie reagieren wir darauf? Also wie reagieren wir darauf, wenn wir verstehen, Gott handelt, Gott wird aktiv. Gott beginnt etwas zu tun. Gott wendet sich uns zu, die wir schwach sind. Er beruft nicht das Große, das Starke, sondern das Schwache. Und die Motivation seines Handelns ist Barmherzigkeit. Wie gilt es nun, angemessen darauf zu reagieren? Nun, die Maria macht es uns vor. Der vierte Punkt. Gott preisen für seine Taten. Oder Gott preisen für sein Wesen. Meine Seele preist die Größe des Herrn. Meine Seele preist die Größe des Herrn. Ich weiß nicht, ob du dir das antun möchtest, aber wenn du heute Nachmittag Zeit hast und mal auf YouTube gehst und dann den Suchbegriff Magnificat eingibst, dann wirst du das Gebet der Maria von Johann Sebastian Bach vertont und im Chor gesungen, dir auf Latein anhören können. Das ist ungefähr so eine halbe Stunde. Und weißt du, eine halbe Stunde hat Johann Sebastian Bach diese überschaubaren Wörter in eine Komposition gepackt, die wirklich mächtig ist. Ist nicht unser Stil, ne? Also wenn du WDR 2 hörst oder 1 Live oder so, dann ist das vielleicht nicht unbedingt das, was du jetzt erstmal erwarten würdest. Hört sich schon ein bisschen anders an. Ist übrigens schon fast 300 Jahre alt, ist so. Aber ist nicht der Stil, den wir so kennen. Aber Johann Sebastian Bach hat dieses Gebet in ein Kleid umhüllt, in ein musikalisches Kleid, das mächtig ist. Und nur mal so am Rande. Johann Sebastian Bach scheut sich nicht, und das sage ich auch dann manchmal zu mir, Wörter zu wiederholen und zu wiederholen und zu wiederholen und zu wiederholen. Also das Gebet wird nicht abgesungen und dann ist es 20 Minuten Musik, sondern da werden also die einzelnen Wörter dieses Begriffes, dieses Gebetes, das, was Maria hier betet, also hoch und runter gesungen und in die Breite gezogen und so weiter, wo ich denke, naja, ich bin ja auch manchmal ein bisschen ungehalten, ne? Wenn man gewisse Dinge wiederholt, dann denke ich manchmal, also ich habe es verstanden, ich habe es jetzt gesungen, wir können die nächste Zeile singen. Ja, aber der Johann Sebastian Bach, der ist da ganz hemmungslos, also da werden manche Zeilen 5, 6, 7, 8 Mal wiederholt, natürlich alles mit einer Bedeutung musikalisch und so weiter. Wenn ihr mal die Zeit habt, lest euch da rein. Aber weißt du, Johann Sebastian Bach als wirklich gläubiger Christ im 18. Jahrhundert hat etwas ganz Wesentliches verstanden. Wenn wir das Wesen Gottes erkennen, wenn wir uns hinein vertiefen in die Art und Weise, wie Gott ist, wie Gott handelt und warum Gott handelt, dann bleibt uns schlicht und ergreifend nur eine Reaktion, nämlich Gott anzubeten mit allem, was wir haben, mit allem, was wir sind. Meine Seele preist die Größe meines Herrn. Meine Seele preist die Größe meines Herrn. Und weißt du, das Wort, das hier für preisen benutzt wird, ist ein Wort, das den ganzen Menschen mit einbezieht. Das ist nicht nur, ich erhebe meine Stimme und singe ein nettes Lied, sondern meine Seele preist den Herrn, bedeutet, mit allem, was ich bin, mit allem, was ich habe, mit meinem Körper, mit meinem Verstand, mit meinem Denken, mit meinem Gefühl, mit allem, was ich bin, erhebe ich den Gott, der sich mir barmherzig und gnädig zugewandt hat. Weißt du, der Grund, warum wir hier sonntagsmorgen zusammenkommen und Gott anbeten und Gott preisen, ist nicht, weil uns das durch irgendeine Liturgie vorgegeben wäre. Der BFP sagt nicht, also wenn ihr Gottesdienst feiert, dann müsst ihr also mindestens 15 oder 20 Minuten Lieder singen. Und wenn ihr das nicht macht, dann gibt es Probleme. Der Grund, warum wir das machen, ist nicht, weil wir das schon immer irgendwie gemacht haben hier. Das ist nicht der Grund, warum wir uns Zeit nehmen, Gott anzubeten. Der Grund, warum wir 20, 25, 30 Minuten uns Zeit nehmen, gemeinsam Lieder zu singen, ist, weil wir begeistert sind von dem, was Gott in unserem Leben getan hat. Amen. Weil wir über die Größe Gottes nachdenken, weil wir davon getroffen sind. Und weißt du was, wenn du von etwas positiv getroffen bist, dann setzt du dich nicht in die Ecke und sagst, ach, ist ja nett. Schön. Können wir jetzt eine Predigt hören? Sondern wenn dich etwas berührt, wenn dich etwas trifft im positiven Sinne, wenn du von etwas begeistert bist, egal wie introvertiert du auch sein magst, es zeigt sich in der Art und Weise, wie du dich bewegst. Es zeigt sich in der Art und Weise, was du sagst. Es zeigt sich in der Art und Weise, wie du deinem Nächsten begegnest. Und ich wünsche mir, ich träume von einer Gemeinde, von einer Kirche, wo Menschen zusammenkommen, die zusammenkommen und wenn sie da sind, versteht ihr, was ich meine? Ich habe bei einer Pastorenkonferenz vor 2 Wochen, der Stefan Vatter bei unserer BFP-Pastorenkonferenz, der hat gesagt, in manchen Gemeinden ist es so, wenn die Gemeinde zusammenkommt, du, das ist ein tiefgefrorenes Kotelett. Da muss man erstmal das auftauen. Und man wundert sich, nach 20 Minuten ist das Kotelett immer noch nicht aufgetaut. Und ich sage das jetzt nicht gegen dich persönlich, okay, versteht da mein Herz. Aber ich wünsche mir eine Gemeinde, wenn wir zusammenkommen, dass wir hier nicht tiefgefroren sind, sondern dass wir sagen, hey, wir kommen zusammen und wir wollen Gott anbeten. Und wir geben unser Bestes. Erinnert ihr euch an die Werte, die wir formuliert haben? Nächstes Jahr werden wir da ganz gezielt drüber sprechen. Als Ruhr City Church wollen wir mit ganzem Herzen dabei sein. Und weißt du was? Mit ganzem Herzen dabei zu sein, heißt mit ganzem Herzen dabei zu sein. Was habe ich gesagt? Das Herz steuert unser ganzes Leben, unsere Gefühle, unser Denken, alles das, was wir tun. Ich wünsche mir eine Gemeinde, die so begeistert ist vom Wesen Gottes, die so begeistert ist davon, was Gott für uns getan hat, dass wir sagen, meine Seele preist den Herrn. Und es ist mir völlig egal, was heute Morgen war. Und es ist mir völlig egal, was am Samstag war. Und es ist mir völlig egal, was für einen Stress ich gehabt habe. Jetzt ist Gottes Zeit und jetzt konzentriere ich mich voll auf ihn und ich danke ihm, denn egal wie schlimm es nächste Woche noch werden wird, er ist es wert, angebetet zu werden. Amen. Amen. Ich träume von dieser Gemeinde. Ich wünsche mir so eine Gemeinde. Weißt du, wenn das Lobpreisteam hier vorne steht, ich bin ja relativ selten am Lobpreis leiten und es ist auch nicht meine Kernkompetenz, nicht meine Kernberufung. Aber ich wünsche mir, dass wir die Leute nicht nur irgendwie beobachten, dass wir keine Zuschauer sind, sondern dass wir eine Gemeinde sind, die miteinander verschmelzen. Und dass wir die Leute da oben supporten, die hier auf der Bühne sind, sagen, ja komm, lass uns Gott anbeten, lass uns ihn preisen. Unsere Stimme erheben, wir sind keine Koteletts, sondern wir sind Pfingstler, die brennen. Amen? Ja, guter Satz, so habe ich mir gut ausgedacht, nicht? Das Wesen Gottes bewundern. Warum? Gott wird aktiv. Wir haben einen handelnden Gott, der von sich aus die Initiative ergreift. Wir müssen Gott nicht irgendwie locken durch gute Taten. Wir müssen Gott nicht erst noch motivieren, dass er etwas für uns tun würde. Nein, wir haben einen Gott, der von sich aus die Initiative ergreift und sich uns zuwendet. Amen. Wie macht er das? Indem er das Schwache stark macht. Er begegnet uns in der Not, die wir haben, in der Angst, in den Sorgen, in unserer Unfähigkeit. Weißt du, du sitzt hier und sagst, boah, ich bin echt ich hoffe nicht, dass du dir das so sagst, aber ich bin echt ein Versager, ich krieg's nicht gebacken. Weißt du was? Erstens, willkommen im Club. Ja, willkommen im Club. Wir haben alle irgendwo unsere Baustellen, wo wir sagen, da kriegen wir es nicht hin. Erstens, willkommen im Club. Zweitens, die gute Nachricht ist, Gott kommt zu dir, nimmt sich deiner Schwachheit an und er beruft nicht das Starke, das Stolze und das Hochmütige, sondern er kommt zu dir als der starke Gott, um dich stark zu machen. Amen. Warum macht Gott das? Aus Barmherzigkeit. Er macht das aus Barmherzigkeit. Er ist getroffen in seinem Herzen. Was Gott tut, ist nicht kühle Berechnung. Ist nicht Strategie, was Gott tut. Sondern aus der Tiefe seines Herzens wendet er sich uns zu in Liebe und Barmherzigkeit, um uns zu retten. Und was bleibt uns anderes übrig, als Gott einfach nur zu loben und zu danken für das, was er in unserem Leben getan hat. Wollen wir gemeinsam aufstehen und das Lobpreisteam kann schon mal nach vorne kommen. Und ich habe gesagt während meiner Predigt, und das möchte ich ganz bewusst jetzt tun, deswegen bitte ich, dass wir jetzt nicht durch die Gegend gehen, dass wir jetzt nicht durch die Gegend gucken. Das ist ein heiliger Moment. Weißt du, was ein heiliger Moment ist? Das ist ein ehrfürchtiger Moment, wo du nicht banale Dinge tust, sondern wo du innehältst. Und ich habe während meiner Predigt gesagt, ich möchte dir die Möglichkeit geben, wenn Jesus nicht dein Retter ist, dass Jesus dein Retter wird. Und das mache ich nicht, um irgendwelche Statistiken zu füllen, versteht mich da echt nicht falsch, sondern das ist mir ein Herzensanliegen, dass wenn du heute hier bist und sagst, Jesus ist nicht mein Retter, aber da ist Schuld, da ist Scham, da ist Anklage, da ist Versagen, dann möchte ich dir heute Morgen sagen, Jesus ist gekommen, weil Gott ihn gesandt hat, um deine Schuld, dein Versagen, deine Unzulänglichkeit, deine Scham zu nehmen, um dir ein neues Leben, um dir eine neue Perspektive zu schenken. Lass uns mal unsere Augen schließen und wirklich jetzt nicht durch die Gegend gucken. Komm mal hier hoch. Wenn du sagst, das trifft mich, ich weiß nicht, ob Jesus mein Retter ist, aber ich möchte, dass Jesus mein Retter wird, dann heb doch ganz kurz mal den Kopf und schau mich an, dass ich dich sehe. Amen. 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 Gut, und ich möchte, dass wir jetzt gemeinsam als Gemeinde, als Kirche ein kräftiges und lautes Gebet sprechen. Ich spreche das vor und lass uns das nachsprechen, dass wir anfangen oder dass diejenigen, die sagen, ja, Jesus soll mein Retter sein, so einen ersten Schritt auf Christus zugehen können. Ich spreche das vor und ihr sprecht das bitte laut und kräftig nach. Herr Jesus, hier bin ich, rette mich. Nimm meine Schuld, nimm meine Scham, nimm mein Versagen. Schenk du mir, Herr, ein neues Leben. Amen. Siehst du, so einfach ist das. So einfach ist es, Jesus in sein Herzen einzuladen und zu sagen, Herr, vergib mir, rette mich, sei mein Erlöser. Wir bleiben stehen und wir singen noch ein Lied zum Abschluss und dann wird der Gottesdienst von der Silvia beendet und wir bleiben dann einfach sitzen und gehen dann in unsere außerordentliche Mitgliederversammlung. Wir haben eigentlich nur eine Sache, die wir hier klären müssen. Und